Hallo und schön, dass ihr mit uns gemeinsam weiter durch die Fastenzeit geht und unseren Podcast In Principio anhört. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin der Alttestamentler hier in der Runde.
Und ich bin Christelle Köhler, Neutestamentlerin. Bevor wir dem Hochpunkt der Fastenzeit entgegengehen mit dem kommenden dann schon Palmsonntag, sind wir an diesem fünften Fastensonntag in Texte hineingeworfen, die es fast nochmal ein bisschen romantisch bis kitschig werden lassen könnten. Denn es geht um ein Herzensanliegen Gottes. Es geht um einen Bund, den er schließt und den er auch unaufkündbar mit uns Menschen schließt. Das ist die Linie, die wir mit euch heute durch die drei Texte des fünften Fastensonntags hindurch ziehen wollen. Aber ganz so romantisch kitschig, wie ich es jetzt gerade anmoderiert habe, ist es dann in der Realität nicht, denn befinden uns in Krisensituationen wieder. Wir befinden uns kurz vor den eigentlichen Passionsereignissen. Wir befinden uns in einer Situation, wo es um lautes Schreien und Tränen geht, die in den Texten abgebildet werden. Also, was hat es mit diesem Herzensbund Gottes auf sich, Till?
Dann definieren wir den Herzensbund doch mal mit Jeremia, also mit der ersten Lesung, als einen neuen Bund, der verheißen wird. Und der neue Bund, wie du es auch gerade eben gesagt hast, ist nicht hier reiner Kitsch, sondern steht im Kontext von Katastrophe, Niedergang und Leid. Warum? Weil die erste Lesung aus dem Buch Jeremia stammt aus dem sogenannten Trostbüchlein. Das sind die Kapitel 30 und 31. Die haben eigentlich keine zeitliche Verortung. Aber drumherum im Buch Jeremia ist ganz klar, Jeremia 29, also davor, da geht es um die Belagerung Jerusalems, die Einnahme Jerusalems und dann in Jeremia 32 um die Zerstörung Jerusalems. Eigentlich ein Tiefpunkt im Narrativ des Buches Jeremia, wo Israel am Boden liegt. Aber mittendrin wird Trost gespendet und eben ein neuer Bund verheißen.
Kannst du eine zeitliche Ansage so ein bisschen machen zu dem Text?
Wann der geschrieben wurde, das kann ich natürlich nicht sagen.
Nein, wann er spielt, denn das ist ja, glaube ich, wichtig, um es zu verstehen, diese drohende Perspektive.
Man kann das so verorten, das sind immer die wichtigen Zahlen, die man im Hinterkopf haben sollte. 597 ungefähr vor Christi wurde Jerusalem belagert und eingenommen. Und dann 10 Jahre später, 587, wurde es dann zerstört. Also wir stehen im Narrativ des Buches Jeremia genau vor dem Exil, dem einschneidenden Erlebnis Israels, wo Israel seinen Tempel verliert, sein Land verliert und fast seine Existenz verliert.
Und in diese Situation hinein kommen dann genau diese hoffnungsvollen Worte hier im 31. Kapitel des Buches Jeremia, eine Hoffnungsperspektive zwischen Einnahme Jerusalems und deren Zerstörung. Und eine Perspektive, die auch wirklich eine Abgrenzung mit sich bringt. Denn der neue Bund soll anders sein als das, was bisher an Bund geschlossen war. Und nachdem wir uns naturgemäß in der Fastenzeit ja schon ein bisschen mit Bundesschlüssen beschäftigt haben, ist das jetzt quasi nochmal wirklich ein Einschnitt in diese Bundesgeschichte Gottes mit dem Menschen.
Und damit auch ein Einschnitt in die Identität des Volkes. Wer ist dieses Volk? Weil das Volk ist ein Bundesvolk. Es wurde von Gott zu einem Volk gemacht und Gott hat dann den Bund mit diesem Volk geschlossen. Er will der Gott dieses Volkes sein und das Volk soll das Volk dieses Gottes sein.
So setzt der Text auch ein. Er sagt, siehe Tage kommen, da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund und sagt dann, es ist nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe, denn diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich sie aus Ägypten herausgeführt habe und so weiter. Das sind die Erinnerungsmarker, die Jeremia hier auch nochmal in Erinnerung ruft, also dieser Bund, der ja auch schon bei einer gewissen Innigkeit, auf einer gewissen Innigkeit beruhte, denn Jeremia sagt, ich habe sie bei der Hand genommen und herausgeführt, aber dieser Bund, der ist immer wieder gebrochen worden und deswegen braucht es jetzt einen neuen Bund, einen unbrechbaren Bund, also quasi einen unkaputtbaren Bund.
Genau, der neue Bund ist unkaputtbar, aber, da muss man vorsichtig sein bei dem Text, es ist kein absoluter Bruch zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Richtig, wie du gerade gesagt hast, Israel hat diesen alten Bund gebrochen, hat die Gesetze nicht gehalten und das dann die Erklärung auch fürs Exil. Aber der neue Bund ist nicht komplett neu, sondern er ist eine Erneuerung des alten Bundes, die doch irgendwie dieses Bundesverhältnis auf ganz neue Füße stellt.
Das meinte ich auch schon mit diesem Wort der Innigkeit, denn das ist, glaube ich, das, was sich fortsetzt. Ne? Also es ist nicht eine ganz neue Form. Gott offenbart sich auch nicht ganz neu in diesem neuen Bund, aber er setzt eine eine Zäsur und sagt nochmal, naja, also das, was ich bisher an Innigkeit gelebt habe, war offenbar von mir aus immer noch eine Innigkeit, die am Ende bei euch ein bisschen, die ihr euch aneignen musstet, ja, die euch irgendwie, die ihr von außen bekamt und die ihr dann annehmen musstet. Und das ist das Spezifikum des neuen Bundes, dass es dieses Außen und Innen plötzlich nicht mehr gibt.
Genau, es wird vielleicht deutlich, wenn man einen ganz kurzen Blick rüber ins Buch Deuteronomium wirft. Da im 30. Kapitel gibt es diese wunderbare Aussage, dass das Gesetz nicht über den Köpfen der Menschen schwebt, sondern ganz nah am Herzen ist. Und das Buch Deuteronomium sagt damit, diese vielen Gesetze, die da gegeben werden, die sind euch nah am Herzen, ihr könnt sie verstehen und ihr könnt sie befolgen. Aber wenn man dann vom Buch Deuteronomium kanonisch, also die Bücher weiterliest, merkt man, das Volk scheitert immer wieder dran. Es scheitert immer wieder dran, weil es die Gesetze nicht nur in der Nähe des Herzens braucht, sondern, und hier sind wir jetzt beim neuen Bund im Buch Jeremia, es braucht diese Gesetze sozusagen auf das Herz gemeißelt. Nicht auf Stein gemeißelt, sondern aufs Herz gemeißelt, damit diese Gesetze wirklich gelebt werden können. Und das wird sehr, sehr deutlich, wenn wir uns mal den Vers 33 näher an.
Hier heißt es dann in der Mitte des Textes, ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben.
Und damit haben wir genau das. Wir haben einmal die Vergangenheit, ich habe meine Weisung gegeben, zum Beispiel im Buch Deuteronomium. Und nun aber geht es einen Schritt weiter. Ich gebe es nicht nur nah an euer Herz, sondern ich schreibe es in euer Herz ein. Das Herz ist der Ort des Verstandes und des Willens, also euer Wille wird bestimmt von meiner Weisung.
Damit ist die Kontinuitätsperspektive, die du eben aufgemacht hast, von zwei Sachen bestimmt. Denn einmal bleibt Gott sich treu, er hält seinen Bund auf immer aufrecht und erneuert eine Zugangsweise, aber er bleibt sich auch selber treu, denn es ist immer noch die Weisung, die er von Anfang an gegeben hat und das, was er von seinem Wesen kundgetan hat.
Und damit ist genau diese Bundesbeziehung, die grundgelegt ist beim Auszug aus Ägypten, weiter relevant und weiter die Linie, die sich durchzieht. Weil, dann geht es ja weiter in Vers 33, ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Und das ist ja genau das, was am Sinai passiert ist nach dem Auszug. Diese Beziehung hat sich grundgelegt im Bund am Sinai und diese Beziehung wird wieder neu grundgelegt, nun im Herzen des Gottesvolk.
Das ist das, was ich eben meinte mit ein bisschen eine kitschige Perspektive. Gott und sein Volk rutschen so nah aneinander, dass es da eigentlich, dass da kein Blatt mehr zwischenpasst. Von Gottes Seite aus.
Genau. Und es wird richtig kitschig, aber im wunderbaren utopischen Sinne, weil dann geht der Vers noch ein bisschen weiter, also der Text noch ein bisschen weiter. Weil nicht nur abstrakt reden wir über Bundestheologie und alles Mögliche, sondern wir haben hier eine Verheißung, die bis heute weiter besteht. Was passiert? Es wird die absolute Gotteserkenntnis geben. Das leitet sich ja daraus raus. Wenn der Wille Gottes im Herz des Menschen eingepflanzt ist, dann braucht es keine Vermittler mehr. Dann braucht es keinen Propheten mehr. Dann sind alle wirklich Propheten, weil alle in ihrem Herzen selbst Gott erkennen. Und das heißt im Umkehrschluss, niemand muss den anderen mehr belehren. Es gibt kein Lehramt. Wozu auch? Jeder ist in direkter Anschauung Gottes, in einer Ich-Du-Beziehung mit Gott.
Wie viel Utopie da drin steckt, sehen wir, wenn wir dann in den dritten Text des fünften Fastensonntags springen, in das Johannesevangelium, 12. Kapitel. Wir sind direkt nach dem Einzug Jesu in Jerusalem. Denn da ist auch diese Frage nach dem Erkennen Gottes, / Erkennen dessen, der irgendwie auf wundersame Weise mitten unter den Menschen wirkt, der Ausgangspunkt des Evangeliums.
Es gibt viele Pilger, die in Jerusalem sind und darunter auch einige Griechen. Griechen heißt hier, das sind Gottesfürchtige wahrscheinlich, die noch keine Juden sind, aber sich in der Nähe des jüdischen Volkes ansammeln und auch eben als Pilger beschrieben werden. Und die haben nun einen innigen Wunsch. Sie wollen Jesus sehen. Sie gehen hin zu Philippus, einem der Apostel, der auch schon den griechischen Namen hat, also irgendwie diese Brücke bildet hier in der Geschichte. Und sie sagen zu Philippus, Herr, wir möchten Jesus sehen.
Es ist der Wunsch nach Erkenntnis, nach zumindest erstmal sichtbar und kennenlernen dieses Jesus, von dem sie offenbar gehört haben, dass er Zeichen wirkt, dass er in einer bestimmten Art und Weise mit den Menschen umgeht. Und diese Sehnsucht nach Erkenntnis, die zeigt uns dann, dass das, was Jeremia gesagt hat, doch immer noch eine Utopie ist. Dass nämlich trotz einem Leben oder trotz dieses Bundes, den Gott anbietet, der in unser Herz eingeschrieben ist, es trotzdem uns immer wieder mangelt. Und das ist ja nicht nur eine Zeit hier Anfang des ersten Jahrhunderts, sondern dürfte wohl bis heute gehen. in der wir trotz dieses Bundesangebots Gottes in unserem Herzen doch nicht so ganz erkennen, wie es mit Gott ist, wer er ist und auch wie wir im Willen Gottes heraus handeln können. Und diese Sehnsucht, die scheint sich bei diesen Juden, bei den Griechen, bei diesen Gottesfürchtigen irgendwie Bahn zu brechen. Und mit diesem Wunsch treten sie erstmal heran. Sie wollen herausfinden, wer ist denn der, von dem auch andere sagen, dass er irgendwie fast so handelt, als wäre da etwas von Gott in ihm ablesbar.
Dieser Wunsch ist sehr interessant sozusagen platziert, terminiert im Johannesevangelium. Weil wir sind jetzt beim letzten öffentlichen Auftreten Jesu, bevor sein Leidensweg anfängt. Und da treten nun nicht Juden, sondern diese gottesfürchtigen Griechen heran und wollen ihn sehen, wollen sehen, wer er ist. Aber sie bekommen keine Antwort direkt von ihm, sondern sozusagen wir werden mit ihnen auf die Reise geschickt und werden sehen, wer dieser Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Am Sonntag hören wir erstmal, sie wollen ihn sehen und Philippus geht dann zu Andreas und Andreas geht mit Philippus zu Jesus, aber Jesus geht dann nicht auf diese Bitte der Griechen ein.
Jesus antwortet ihnen, so heißt es in Vers 23, damit sind dann wohl die Jünger gemeint, die von dieser Szenerie, von dieser Sehnsucht, von diesem Wunsch nach Jesus sehen, berichten. Und er sagt ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Und das ist spannend. Im Johannesevangelium taucht immer wieder die Stunde auf. Die bleibt so ein bisschen nebulös, wann sie kommt. Es ist die Stunde, die angekündigt wird als eine Stunde, in der eben der Menschensohn verherrlicht wird, in der Gott ganz sichtbar wird in Jesus Christus. Eigentlich immer etwas, was aufs Ende hinlenkt, aufs Kreuz hinlenkt, da wo sich wirklich im Moment des Kreuzes Todes eröffnet, wie liebevoll dieser Gott mit uns Menschen und zu uns Menschen ist. Und jetzt heißt es eben, die Stunde ist gekommen. Das ist das erste Mal im Johannesevangelium, dass es so explizit formuliert ist. Das heißt eindeutig, jetzt nähern wir uns diesem Hochpunkt der Geschichte Gottes mit dem Menschen in Jesus Christus, weil die Stunde eben jetzt gekommen ist.
Vielleicht ist dieser Vers auch gut zu beschreiben als Wendepunkt. Jetzt geht es Richtung Kreuz, weil der Menschensohn verherrlicht wird. Der Menschensohn ist im Johannesevangelium auch so ein Stichwort, das zeigt, da gibt es diese Einheit zwischen Gott und Jesus, zwischen dem Vater und dem Sohn. Und nun kommen erstmal, am Sonntag werden wir es hören, so zwei Sinnsätze bildet sich uns darauf vorbereiten. Ja, da muss Tod geschehen, damit Leben geschehen kann. Und dann kommt etwas Überraschendes, meiner Ansicht nach. Weil dann begegnen wir auf den ersten Blick erstmal dieser ganz menschlichen Seite und dieser Feststellung, jetzt ist meine Seele erschüttert.
Wir sind in einer ähnlichen Szene wie eigentlich im Garten Gethsemane bei den Synoptikern. Also Markus, Matthäus und Lukas haben ja diese Szene in der Passionserzählung dann selbst schon drin, wo Jesus in Gethsemane betet und bittet, lass den Kelch an mir vorübergehen etc. Oder die Frage sich stellt, ist das denn möglich? Und so eine ganz ähnliche Tradition nimmt auch das Johannesevangelium auf. Hier aber noch mitten, also Jesus mitten in seinen Jüngern, der irgendwie sagt, jetzt ist meine Seele erschüttert, halb zu sich, halb zu den Jüngern. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Also es ist die Frage, soll ich darum etwa bitten? Kann ich auch darum bitten, dass ich nicht diesen Gang ans Kreuz gehen werde, dass nicht im Kreuz am Ende ja auch der Moment ja sichtbar wird, in dem Gott ganz zeigt, wer er ist. Also kann ich irgendwie aus dieser Situation raus? Gibt es einen anderen Weg, um das zu zeigen, um diese Nähe Gottes zum Menschen deutlich zu machen?
Und das ist auch ein bisschen der Kontrast. Es ist eben nicht die Frage, wenn das dein Wille ist, Gott, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Ist das eine Möglichkeit in dem Gebet, dass Jesus sich vor Gott stellt und sagt, vielleicht gibt es einen anderen Weg, wie du sagst. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und auf diesen Diskurs antwortet das Johannesevangelium eben sehr genau und sagt, nee. Deshalb, gerade um diesen Kelch zu trinken, bin ich eben gekommen.
Jesus beantwortet sich die Frage selbst. Also es ist wirklich ein inneres Ringen. Soll ich das fragen? Und dann sagt er sich selbst, aber deshalb bin ich doch in diese Stunde gekommen. Das große Motiv des Johannesevangeliums, Jesus kommt in die Welt. Er ist gesendet in die Welt, um in der Welt den Vater sichtbar zu machen und möglich zu machen, dass die Menschen den Vater erkennen. Und deswegen sagt er, das ist doch meine Bestimmung. Da kann ich nicht raus. Und er äußert sogar einen Gebetswunsch an der Stelle.
Das Wunderbare in dieser Geschichte, das wird mir jetzt nochmal deutlich, in der Erzählung gemacht. Es gibt diesen inneren Monolog von Jesus, dieses innere Ringen, wie du es gerade gesagt hast. Und aus dem inneren Monolog wird dann ein wirklicher Dialog, ein Dialog mit dem Himmel. In Vers 28 heißt es dann, Vater, verherrliche deinen Namen. So spricht Jesus nun, Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen.
Brillant eigentlich, weil damit zum Ausdruck kommt, dass diese Einheit zwischen Vater und Sohn, dieses ganz nah beieinander sein, dieses, was eigentlich das Buch Jeremia uns mit diesem Bundesgeschehen beschreibt, ne, es passt kein Blatt dazwischen, dass das von Anfang an so war und auch weiterhin so sein wird. Also auch wenn der Sohn in die Welt gesendet ist, bleibt er ganz mit dem Vater verbunden. Und das ist das, was diese Stimme aus dem Himmel quasi nochmal bestätigt. Und dann kommt noch so ein kleiner Abschnitt hinterher, da gucken wir gleich später nochmal genauer drauf. Die Menge hört das dann so ein bisschen. Und es ist die Frage, was war das eigentlich für eine Stimme? Und es endet noch einmal mit einer Aussage Jesu, die hier wichtig ist. Er sagt, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Also, wenn ich derjenige bin, der sichtbar verherrlicht ist im Kreuz, dann wird in diesem Zeichen, wird sich eine Tür auftun, kann man quasi sagen. Und ihr habt Anteil an diesem Bund, den ich mit meinem Vater habe. In den seid ihr wirklich ganz hineingenommen, ganz wie das Buch Jeremia ja vorausgesagt hat.
Das ist ein wunderbarer Zweischritt, der mir gerade so deutlich wird. Mit der Aussage aus dem Himmel, ich werde ihn wieder verherrlichen, ist uns klar gesagt, okay, das, was jetzt erzählt wird, der Gang ans Kreuz, dient der Verherrlichung Gottes. Und das hat aber keinen Selbstzweck, sondern diese Verherrlichung dient euch, die ihr das lest oder die ihr da in diesem Moment des Evangeliums zuhört. Diese Verherrlichung ist für euch, weil dadurch werdet ihr zu Gott herangezogen. So herangezogen, dass hoffentlich kein Blatt zwischen euch und Gott mehr kommen kann.
In diesem Sinne, und jetzt springe ich noch einmal ein bisschen zurück im Text, muss man, glaube ich, auch diese Gebetsbitte Jesu verstehen. Also den Ruf, Vater, verherrliche deinen Namen, also mach sichtbar, was da zwischen uns ist, damit diese Türe aufgeht. Und aus dieser Bitte heraus, die ja zum Ausdruck auch bringt, dass Jesus sich ganz dem überlässt, in einem guten Sinne auch gehorsam ist dem gegenüber, wie der Weg, wie sein Weg vorgezeichnet ist in seiner Sendung. Und dieses Motiv des sich dem Willen Gottes Überlassens, auch im Einklang mit dem Willen Gottes Leben, das macht uns der Hebräerbrief in der zweiten Lesung des 5. Fastensonntags deutlich. Ein ganz, ganz kurzer Text, der auch erstmal vielleicht ein bisschen sperrig klingt, der aber eine ganz wunderschöne Pointe hat in Vers 8.
Jetzt sperrig finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde den unglaublich ehrlich und schön, weil wir haben einen Zugang sozusagen einerseits zur menschlichen Seite Jesus, aber gleichzeitig diese menschliche Seite übersteigen.
Ich finde ihn sperrig, weil er so unmittelbar ist. Also irgendwie hat man den Eindruck, man hat eine ganze Geschichte drumherum verpasst, was tatsächlich im Hebräerbrief nur so bedingt stimmt in dem Kapitel. Aber er setzt unvermittelt ein und hört unvermittelt auf. Das meine ich so ein bisschen mit sperrig daherkommen.
Das stimmt. Und auch angelegt ist er ja. Es ist im Endeffekt, diese Verse dampfen die ganze Gethsemane-Szenerie so in drei Verse ein. So ganz, ganz intensiv. Und der Bogen, den wir da gehen, der ist ja auch schwer nachzuverfolgen. Das meine ich von der menschlichen Seite hin die menschliche Seite übersteigend. Wir treffen nämlich auf Jesus, der da eben mit seinem irdischen Leben voller lauter Schreie und Tränen vor Gott tritt und aber gerade darin, und das ist dann die Pointe in Vers 8, auf die du angespielt hast, dass er den Gehorsam gelernt hat. Dass er den Gehorsam gelernt hat.
Diese Formulierung, das ist total spannend, ist mir auch nochmal bei der Vorbereitung so richtig bewusst geworden, gibt es nur an dieser Stelle im Neuen Testament. Nur hier wird etwas darüber gesagt, dass Jesus etwas lernt. Und die Erklärung dafür ist vielleicht relativ einfach sogar, denn normalerweise ist ja Jesus mit der Allwissende, der die Dinge vom Vater schon offenbart bekommen hat und der diese Offenbarung in die Welt trägt. An dieser Stelle wird aber ganz bewusst diese menschliche Seite Jesu, die wir ja auch an vielen anderen Stellen finden, ne, wenn er weint beim Lazarus oder Ähnlichem, dass hier diese menschliche Seite nochmal auf eine andere Art und Weise betont wird, nämlich in Bezug auf diese Gethsemane-Szene vor allem, aber auch darüber hinaus, dass tatsächlich es eine Entscheidung braucht. Und die braucht es auch für diesen in die Welt gekommenen Gottessohn. Eine Entscheidung braucht, dieser Sendung treu zu bleiben. Und das eben diese Möglichkeit des inneren Ringens, wie sie Gethsemane darstellt, wie der Teil im Johannesevangelium uns darstellt, dass der grundgelegt ist. Und nur so können wir Jesus tatsächlich als wahren Gott und wahren Menschen glauben, weil er eben nicht nur derjenige ist, der alles vorausweiß und der sich ganz in diese Sendung übergibt, sondern der wie wir auch darum ringen muss, an manchen Stellen diesen Weg genau in der Art und Weise zu gehen. Er kennt nämlich die Möglichkeiten, die es gibt. Er sagt dann zwar, so wie Johannes es beschreibt, na, ich kann ja eigentlich nicht anders, aber er kennt die Möglichkeiten und das ist natürlich für das Innere schon eine wesentliche Situation. Und das kann man lernen, wie man mit diesem Ringen umgeht.
Und da treffen wir als Leser wirklich auf diesen menschlichen Jesus, weil ich fand das so eindrücklich, wie es beschrieben ist, mit lauten Schreien und unter Tränen bringt er sein Gebet und seine Bitten vor ihn. Im Midrasch, also in der jüdischen Traditionsliteratur, gibt es einen wunderbaren Satz, dass die Tränen eines Menschen überragen jedes Gebet. Die höchste Form des Gebetes sind die Tränen. Man trägt sich komplett vor Gott und möchte, wie der Text ja sagt, aus dem Tod gerettet werden. Und dann bricht der Text eigentlich so ein bisschen, weil aus dem Tod retten wäre ja der Kelch, der an einem vorbeigeht. Aber nein, das Gebet wurde erhört. Das bedeutet aber im Falle Jesus, dass er durch den Tod geht. Er muss erst sterben. Er muss oder er lernt, dass durch den Tod dieser Weg zu dieser Rettung geht. Und so gelangt er zur Vollendung. Und dann ist interessant, dass der Jesus, der den Gehorsam gelernt hat, dann eine hohe Bedeutung für uns hat. Denn er ist so zur Vollendung gelangt, steht da im Hebräerbrief. Und das ist er für alle, die nun ihm gehorchen, eben weil er der Urheber des ewigen Heils geworden ist. Der aus dem Gehorsam Jesu erwächst unser Gehorsam.
Für die NT-Fans unter euch Zuhörern, das ist eine ganz ähnliche Idee, wie sie auch im Philipper-Hymnus zum Ausdruck gebracht wird. Also es lohnt sich an der Stelle tatsächlich da schon mal reinzuspringen. Aber vor allen Dingen haben wir hier eine große Parallelität auch zu dem, was wir eben im Johannesevangelium schon ja wahrgenommen haben, um mal bei den Texten dieses Sonntags zu bleiben. Es geht darum, in dieser Situation, wo sich Wege auftun, unterschiedliche Wege auftun, Handlungsoptionen auftun, dem treu zu bleiben, was ich in meinem Herzen wahrnehme. Nämlich das, was mich mit Gott verbindet, diese Weisung Gottes, diese Verbundenheit mit Gott, die da ist. Und wenn ich das tue, dann kann tatsächlich daraus auch etwas entstehen. Bei Jesus ist es für uns etwas, was daraus entsteht. Es ist das ewige Heil, das hier deutlich gemacht wird. Es ist diese Perspektive, wenn ich am Kreuz bin, werde ich alle zu mir ziehen. Aber es ist auch die Perspektive für jeden von uns. Und das ist der Teil, den wir eben auch ein bisschen überschritten haben im Johannesevangelium. Es geht auch darum, dass unsere Hingabe, und das heißt auch etwas wie Gehorsam sein Gott gegenüber in einem positiven Sinne, einen Einklang finden mit seinem Willen, dass das tatsächlich Früchte trägt. Denn es ist ja in Vers 24 die Rede vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und Frucht bringt. Es geht tatsächlich im Text des Johannesevangeliums auch darum, dass dieses Einlassen auf den Willen Gottes auch bewirkt bei uns, dass daraus etwas Neues entsteht. Nicht das ewige Heil für alle, wie bei Jesus Christus, aber es ist ein bisschen kleines Heil, das wir schaffen können, weil wir in die Welt hinein Frucht bringen können. Und deswegen ist in diesem düsteren Szenario tatsächlich auch der Aspekt der Nachahmung und damit auch der Nachfolge tatsächlich enthalten, was sehr spannend ist, weil das ansonsten in den Texten jetzt der vergangenen Fastensonntage auch gar nicht so ein riesiger Aspekt war.
Und diese Nachfolge haben wir jetzt eben anklingen lassen als Gehorsam. Und das ist ja normalerweise im Deutschen nicht so ein toller Begriff. Gehorsam ist auch Unterordnung. Man kennt den Begriff des Kadavergehorsams, den wir auch in Bezug auf Genesis 22 kurz besprochen hatten. Und jetzt lohnt es sich mal, durch alle drei Texte nochmal kurz nachzugucken, wie wir mit dem Begriff des Gehorsams so einen Schlüssel haben für diesen Sonntag, meiner Ansicht nach. Weil einerseits in der ersten Lesung dieser neue Bund, der eingeschrieben ist in das Herz des Menschen, erscheint erstmal so, als wäre der Mensch völlig passiv. Anders als du es gerade gesagt hast. Der Mensch wird verändert, eine Neuschöpfung, und dem Menschen wird sozusagen ein Bedürfnis nach Gehorsam eingepflanzt. Er wird sich komplett an Gott ausrichten. Er kann gar nicht mehr anders. Eine Vision, die positiv gemeint ist hier. Der Mensch kann gar nicht mehr anders, als Gott erkennen und zu erkennen, wie wichtig diese Beziehung ist. Bei der zweiten Lesung und im Evangelium hingegen treffen wir dann Jesus, der durch seinen Gehorsam sozusagen eine Leistung gebracht hat. Und Leistung meine ich nicht abwerten, aber diesen Schritt als Mensch auch hin in diesen neuen Bund sozusagen rein. Und das ist für uns Christen ja die Leistung, die wir dann wirklich sehen, dass durch dieses Menschsein Jesu wir in diesen Gehorsam hineingenommen wurde, in diese Beziehung hineingenommen wurde. Im Neuen Testament reden wir zwar auch vom neuen Bund immer wieder, aber es ist eben hier ein Bund, der nicht nur das Gesetz ins Herz eingeschrieben lässt, sondern ein neuer Bund, in den wir durch die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater aufgenommen sind. Wir sind in die Beziehung reingesetzt.
Vielleicht kann man an der Stelle den Begriff Gehorsam um den Begriff der Treue noch erweitern und um einen Begriff, der kommt mir jetzt gerade in den Sinn, weil ich gerade schon über den Philipperbrief kurz gesprochen habe, des eines Herzensseins. Das ist ein Bild, das wir im Philipperbrief und auch sonst bei Paulus schon mal finden. Ein Bild, das eben ja das zum Ausdruck bringt, was du gerade schon als große Linie über die Texte gelegt hast und das, was der Jeremia-Text mit seiner Bundesidee uns nahelegt, dass wir eben, weil Gottes Weisungen in unserem Herz sind, wir eines Herzens mit ihm sein können. Das heißt, ganz dem folgen, was das, was Gott in unser Herz geschenkt hat, grundgelegt hat, dem eben auch uns nicht davon trennen. Natürlich gibt es die Chance, das zu tun. Das erleben wir in der gesamten Menschheitsgeschichte ab dem Buch Jeremia und auch vorher. Aber die Idee ist genau dieses eines Herzens sein. Das ist vielleicht die Hochform des Mit-Gott-Unterwegs-Seins, das uns dieser fünfte Fastensonntag vor Augen führt, auch in der Idee des Gehorsams und auch in der Idee, wie Jesus sein Leben im eines Herzensseins mit dem Vater wirklich lebt.
Und dieses in einem Herzen, wie du es gerade wunderbar beschrieben hast, erklärt auch den Titel, den wir gewählt haben. Herzensbund, weil wirklich, es geht nicht nur um irgendeinen Bund, der wiedergebrochen werden kann. Das wird deutlich bei Jeremia, der Bund kann nicht mehr gebrochen werden. Und wir können aus Jeremia weiter die Hoffnung haben, dass eines Tages dieser neue Bund wirklich kommt, dass wir Gott direkt in dieser Ich-Du-Beziehung erkennen, in einer Ich-Du-Beziehung, wie sie eben durch Jesus gelebt wurde, der mit seinem lauten Schrei zu Gott gerufen hat und aus dem Tod heraus gerettet wurde, um uns näher zu Gott zu ziehen, uns zu Gott zu bringen.
Das mit der Herzensbeziehung möchte ich sofort aufgreifen und einfach mal in meinen Vers oder meinen Gedanken schon für den Sonntag springen. Du hast mich gerade eben total auf eine Fährte gesetzt, die mich nochmal abgebracht hat von meinem Ursprungsvers, den ich mir eigentlich für den Sonntag ausgesucht hatte, indem du auf die Tradition des Midrasch rekurriert hast. Du hast auf Vers 7 hin gesagt im Hebräerbrief, wo es von den lauten Schreien und um die Tränen Jesu geht, die er vor Gott bringt, dass der Midrasch sagt, Tränen sind so etwas wie die höchste Form des Gebets, die innigste Form des Gebetes. Und das ist vielleicht auch nochmal eine spannende Perspektive darauf. Wir erleben das an vielen Situationen, wo uns etwas zu Herzen geht, dass es dann manchmal keine Worte dafür gibt. Für die Liebe oft nicht, aber oft auch vielleicht nicht für die Verzweiflung. Und vielleicht sind genau die Tränen dann diese Form, eine Verzweiflung, eine Sehnsucht, vielleicht auch manchmal die Liebe, zum Ausdruck zu bringen und dieses sich auch dem durchaus zu überlassen, jetzt nicht um irgendwie weinerlich zu sein, aber um zu sagen, naja, also wenn es eine Situation gibt, in der tatsächlich mir vielleicht die Worte fehlen, meine Dinge vor Gott zu bringen, aber die Tränen es zum Ausdruck bringen, also eine Notsituation, vielleicht auch eine Freudensituation, also man kann ja auch aus Dankbarkeit weinen, dass dieses ja sehr das Innere auch nach außen kehren, dass das eine wunderbare Möglichkeit ist, auch vor Gott zu stehen und das, was mir im Herzen mich im Herzen bewegt, vor ihn zu tragen. Das finde ich einfach ein sehr, sehr schönes Bild und einen sehr schönen Gedanken. Und auch die Aufforderung für jetzt den Rest der Fastenzeit, wir gehen in die heiße Phase, wirklich nochmal sehr auf das Innere zu gucken und zu schauen, was ist denn da in meinem Verhältnis zu Gott? Wie sehr gelingt es, irgendwie eines Herzens zu sein? Wie sehr bin ich aber vielleicht auch aus diesem Einklang herausgeholt, aus diesem Herzbund herausgeholt, mit dem, was mich gerade bewegt und was empfehle ich auch Gott wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an, von dem, was mein Leben gerade bewegt und umtreibt.
Danke für die Gedanken. Wir haben eben, als wir das Evangelium besprochen haben, sehr, sehr deutlich auch nochmal darüber geredet, dass wir jetzt, das passt ja auch zum Ende der Fastenzeit, dass wir im Evangelium genau an dem Punkt sind, wo nun die Leidensgeschichte anfangen wird. Der Blick, auch in der Fastenzeit für uns, richtet sich natürlich auf das Kreuz. Und ich fand das wunderbar erzählerisch im Evangelium, dass wir da den Griechen begegnen, die sagen, Herr, wir möchten Jesus sehen. Auch wir wollen Jesus sehen. Und unser Blick ist auf Jesus gerichtet. Wenn wir sagen, wir sind Nachfolger Jesus, ist unser Blick in diese Richtung gerichtet. Und dann hast du, Christel, in deiner Kommentierung vom Johannesevangelium, also von dem Text aus dem Johannesevangelium, etwas geschrieben, was mich einfach irgendwie mitgenommen hat und was ich auch mitnehmen möchte. Du schreibst nämlich in Bezug auf diesen Satz, Herr, wir möchten Jesus sehen, schreibst du fast poetisch, schaut hin, auch wenn der Blick schmerzt. Dieser Blick ist ja im Endeffekt im Evangelium, geht es jetzt los, wir gucken an die Leidensgeschichte, wir sehen das und was sehen wir? Auch bis heute, das Zeichen unserer Religion ist dieses Kreuz. Wir gucken an einen Ort voller Tränen, Schmerz und Leid. Und das hinzugucken und das ernst zu nehmen, dass dadurch, durch diesen Gehorsam Jesu, in seinem Schreien und in seinen Tränen etwas geschaffen wurde, was eben doch heil ist, für uns heil ist. Dass eben, das ist ein bisschen die Verbindung zu dem, was du gerade gesagt hast, dass in den Tränen auch heil sein kann. Und das möchte ich mitnehmen für diese Woche und sozusagen als Sprungbrett benutzen, auch dann für die heilige Woche, doch nochmal diesen Blick auf das Kreuz ernst zu nehmen und wirklich zu gucken, was ist das nicht irgendein Symbol, sondern der Weg und der Blick Jesu ist aufs Kreuz gerichtet und wir richten unseren Blick aufs Kreuz auf einem Ort, wo ich es nochmal sage, voller Schmerz, Tränen und Leid. Aber eben nicht der Tiefpunkt, sondern ein Wendepunkt.
Wie ihr wisst, könnt ihr gerne unten in den Shownotes wieder rüber in den Facebook-Post klicken und dort auch eure Anregungen, Kommentare und Gedanken zu den Texten des Sonntags hinterlassen. Weil wir jetzt schon den großen Bogen nach vorne geschlagen haben, schauen wir schon mal bis zum nächsten Sonntag mit euch voraus. Für den Palmsonntag haben wir uns vorgenommen, die Passionserzählung, also die Markus-Passion, ganz genau in den Blick zu nehmen, und zwar vom Anfang bis zum Ende, bis zum hoffnungsvollen Ende, also inklusive Ostern. Freut euch drauf.
Und weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.